Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Also, wir bei drei Fragezeichen würden sagen, kommt Kollegen, wir gehen die Treppe rauf. Meinst du? Ja! Okay, los. Bei Öffentlich-Rechtlichen hört sich dann so an. Kommt Kollegen, wir gehen die Treppe rauf.
Meinst du?
Ja. Na dann los.
1, 2, 3, 4. Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Eine neue Folge steht für euch bereit und heute habe ich einen Mann hier, auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe, als ich gehört habe, dass er zugesagt hat, dass er kommt, bin ich schier ausgeflippt, denn er hat nicht nur eine Stimme, die Generationen in den Schlaf begleitet hat, sondern er hat auch noch einen der besten Filmsätze aller Zeiten gesprochen, der da lautet: Hast du Bio mitgeschrieben? Aus der großartigen Komödie Verrückt nach Mary. Herzlich willkommen, Oliver Rohrbeck.
Ja, freue mich sehr, hier zu sein. Hallo.
Hallo. Wir sind uns ja schon zwei, drei Mal im Leben über den Weg gelaufen. Immer auf so Veranstaltungen, die mitunter sogar fast ein bisschen skurril angemutet haben. Oder sowas wie ein Gernsee-Club oder sowas. Das letzte Mal haben wir uns gesehen bei der, ich wollte gerade sagen, 200-Jahr-Feier. 200. Folgenjubiläum der drei Fragezeichen. Was mir aufgefallen ist, immer wenn ich dich gesehen habe, wenn ich dich so beobachtet habe, wo irgendwie Leute oder Fans waren oder so, ich glaube, wenn du beschreiben müsstest, was du beruflich machst, dann wäre ja, würdest du ja wahrscheinlich, also ich habe mal irgendwo gelesen, du sagst Schauspieler, Synchronsprecher, Studiobetreiber und Produzent oder Regisseur auch, aber müsste nicht eigentlich auch professioneller Mailbox-Ansagensprecher mit dazukommen?
Nö, das glaube ich nicht, weil das lehne ich immer ab. Da kriege ich sehr viele Anfragen. Kannst du mir nicht mal die Mailbox besprechen? Ja. Oder was kostet denn das? Kommen Studioanfragen, wenn ich das besprechen soll? Oder ich soll für einen Stromkonzern in Hessen, sollte ich die ganze Telefonanlage besprechen, wow, wenn dann da angerufen wird? Und dann sage ich, sowas möchte ich nicht machen. Okay, also ich will mit künstlerischen Dingen mein Geld verdienen und nicht mit einfach irgendwas abliefern, indem ich was spreche und viel Geld dafür nehme. Das ist nicht mein Ding. Also muss schon was Künstlerisches damit verbunden sein.
Ja. Weil natürlich immer alle möglichen, also ich sehe das auch immer bei Fans, die dann so mit ihrem Telefon zu dir kommen und sagen, ah, kannst du mir nicht mal irgendwas drauf sprechen und so. Aber klar, es ist natürlich...
Sonst käme ich mir ja vor wie Heinrich Riethmüller. Heinrich Riethmüller... das war eigentlich der mich zum Synchron geholt hat. Da war der Regisseur bei dem Pinocchio-Film, den ich gemacht habe, 1972. Ja. Und der war eigentlich festangestellter Komponist beim RIAS Berlin und man nannte den Gebrauchskomponist. Und der war auch der Mann, der bei Dalli Dalli das Klavier gespielt hat. So, und da hat er mich dann auch zweimal zu Hans Rosenthal nach München geholt, zu Dalli Dalli, denn da gab es dann Szenen von Leuten, also von Schauspielern, die haben was vorgespielt und die Kandidaten mussten Fehler erkennen. Ja. Und da durfte ich dann als Kind zweimal mitmachen und war dann wegen Heinrich Riedmüller in München. Aber der war Gebrauchskomponist und ich bin halt kein Gebrauchssprecher.
Ja, okay. Ein bisschen Unterschied. Ist ja auch interessant, dass du bei Hans Rosenthal warst. Der ist ja auch so eine Berliner Legende. Und das Stadion von TB Berlin ist ja auch nach ihm benannt. Du bist aber ja quasi auf der anderen Fußballseite der Stadt. Du bist so richtig alter Herr Thaner, ne?
Ja. Ja, ich bin Herr Thaner, habe da eine Dauerkarte und bin da auch Mitglied. Aber ich glaube, ich bin eigentlich noch mehr äußerlich St. Paulianer.
Ja.
Also ich, Hertha gehe ich natürlich gern hin. Ich gucke mir auch die Spiele an und ich ärgere mich total, wenn die wieder wegen irgendwas Blödem verlieren. Aber ich bin schon noch mehr St. Pauli. Weil das noch, also das ist auch Fußball gegen Rechts, gegen Homophobie, ja. Die zeigen das auch nach außen mit allem, was sie tun und das gefällt mir, dass da noch der ganze Verein noch ein bisschen mehr Botschaft dahinter stecken hat.
Der ist ja auch, er ist ja im Grunde genommen auch sehr Punk, punkaffin zumindest, St. Pauli. Und du, 65 in Berlin geboren, bist ja auch, hast ja auch so eine Punkphase, so eine etwas exzessivere Punkphase in deiner Jugend.
Ja, also es ging mit so 16 los. Ich glaube, noch eben mehr als aus Protest gegen meine Mutter habe ich mir dann die Haare geschnitten. Meine Schwester hat mir das erste Mal die Haare abgesäbelt und dann habe ich mich aufgemacht und bin in die Punkkneipen gegangen, war da überall sehr, sehr gerne, nächtelang. Habe zum Beispiel ein unserer Hauptstudio heutzutage in der Waldemarstraße in Kreuzberg, ist in einem Gebäude, da war dann in den 80er Jahren, da war das total zerfallen, Fabrikgebäude im Hinterhof. Jetzt ist es da schön aufgemacht und wir sind oben im vierten Stock auf dem Dach drauf. Ja. Und das war total zerstört und da gab es nicht das SO 36, das ist ja Oranienstraße, sondern das KZ 36 im zweiten Stock in dieser kaputten Fabriketage und da gab es ab nachts um 12 dann Punk-Konzerte, ja. 1, 2, 3, 4, Bullen raus, alles ist scheiße und so. Und das lag direkt an der Mauer und da sind wir dann morgens um 5 noch zur Mauer marschiert und haben dann noch den Fopus leere Bierflaschen rübergeschmissen. Also das war eine wilde Punk-Zeit. In der Zeit habe ich dann eben auch schon Bela kennengelernt, mit dem ich heute in einer Dauerkartengruppe bei St. Pauli sitze, wenn wir dann zum Fußball gehen könnten.
Ja, ja.
Also wir haben uns dann irgendwann wiedergefunden und erfreuen uns unserer langen Bekanntschaft.
Das ist ja auch so geil. Bist ja jemand, der von sich sagen kann, dass in deinem Wikipedia-Eintrag steht, Bela B. hat behauptet, er wäre Teil der Punk-Szene gewesen. Er wäre Teil der Punk-Szene in Berlin gewesen. Das ist tatsächlich ein schöner Satz in der Biografie. Aber ich finde das so cool. Also du bist ja 65, wie gesagt, geboren in Berlin, bist auch Ur-Berliner, in Charlottenburg aufgewachsen. Dass diese Punk-Szene, die du dann da in den frühen 80ern irgendwie in Berlin miterlebt hast, die muss ja so geil gewesen sein. Also ich bin halt so total westdeutsches Kind, irgendwie in den 70ern im Rheinland aufgewachsen und so. Und ab dem Moment, wo ich mich angefangen habe, für Punk zu interessieren, war Berlin der größte Sehnsuchtsort, den es geben konnte, irgendwie so.
Ja, ja, also da war es gab so eine Reihe von Punk-Kneipen und Läden, die man dann nachts einfach alle mal absuchte und dahin ging zu bestimmten Zeitpunkten. Dschungel in der Klassiker. Nürnberger Straße, ja, das war super. Ja. Also diese Zeit, man stand dann da rum, also tanzen ist ja klar, ist uncool. Ja. Lederjacke ausziehen ist auch uncool, man schwitzte lieber. aber das war eine wilde Zeit.
Und wurde dann, aber du hast dann auch richtig so mitgepokt. Also was richtig, ich meine, hast ja auch ein Iro gehabt eine Zeit lang irgendwie.
Ja, und dann mal so eine Seite rot, andere schwarz gefärbt und so. Und wir waren in einer Music Hall in Steglitz nächtelang. Also das, ja, habe ich alles gemacht.
Und um das so einzuordnen, du hast ja schon sehr früh in den 70ern angefangen, Hörspiele zu sprechen, erst bei 5 Freunden, also erst quasi Serie synchronisiert, dann das Hörspiel gesprochen, darüber zu den 3 Fragezeichen gekommen und bist dann immer, weil es war ja, also West-Berlin war eine Insel inmitten der DDR und du hast auch mal erzählt mit dem Zug, weil die, also das muss man vielleicht erklären, die Aufnahmen haben immer in Hamburg stattgefunden für die Hörspiele. Heike Dine Körting hat ihr Studio in Hamburg, bis heute glaube ich, ne?
Ja.
Und dann mit dem Zug fahren, hast du mal erzählt, war unmöglich, weil es hätte 8 Stunden gedauert mit diesen ganzen Passkontrollen und durch den Osten. Und bist dann immer geflogen. was ja super aufregend ist. Also war heute super noch.
Also ich bin ja schon dann mit 12 habe ich ja schon angefangen, da rüber zu fliegen, weil vor den 5 Freunden bei Frau Körting habe ich ja schon den kleinen Muck mal bei ihr gesprochen. Ja. So, und dann holte sie uns nach Hamburg und dann gab's ein Flugticket. Da bin ich das erste Mal noch mit meiner Mutter geflogen und dann später immer alleine. Also auch mit, ich wollte gar nicht, dass die mich auch zum Flughafen bringen. Sonntag früh sage ich, nee, ich nehme mir das Taxi zum Flughafen, selber einchecken. Und mit 13 darüber fliegen war für mich völlig normal. Das hat mir einen Spaß gemacht. Pan Am. Ja. Herrlich.
Oder gab es eine geile Pan Am? Es war ein geiles Logo auch noch, Pan Am.
Ja, so. Ja, ja, ja. Cool. Pan Am. Man durfte auch noch rauchen. Also meine, als ich dann mit 16 anfing zu rauchen, dann saß ich natürlich im Raucher und dann sitzt du im Flugzeug und durftest da eine qualmen. Und ich, Idiot, bin dann so mit 19 mal auf die Philippinen geflogen. Da waren dann schon 2 Kumpels vorgeflogen und ich dann hinterher. Und der Flug über London ist ja viel billiger, also von Berlin nach London, ja. Dann in London eingestiegen, Frankfurt Zwischenhalt, Karachi, Bangkok und du musstest immer, und dann Manila, und du musstest immer im Flugzeug sitzen bleiben und ich, Idiot, hab Raucher gebucht. Ja, das heißt, hieß natürlich, alle anderen stehen die ganze Zeit hinten bei dir, rauchen und gehen dann wieder auf ihre Nichtraucherplätze. Ich war vergiftet. Ja. Das hat, glaube ich, 24 Stunden gedauert.
Oh Gott, oh Gott. Das ist ja so wie als im ICE, als es da noch Raucherabteile gab, war es ja immer irgendwann nur noch der letzte Wagen. Und dann sind ja alle, weil keiner hat da gebucht einen Platz. Alle sind immer reingekommen und haben dann da geraucht und sind wieder nach vorne gelaufen.
So ist es nämlich. Und früher war das auch hier in Berlin noch so. Da war der im Doppeldecker oben im Bus, durftest du oben rauchen. Ja. Und in den U-Bahnen war jeder zweite Wagen Raucher.
Ah, das ist ja krass.
Ja, ja.
Und ist das dann Tegel, sind die Tegel geflogen oder Tempelhof?
Tegel. Ich bin aber auch noch von Tempelhof geflogen, weiß ich, nach München mal und auch in Tempelhof angekommen. Ja. Also das.
Ja, bin ich auch. Ich bin auch irgendwann, glaube ich, so 99 oder so noch von Tempelhof geflogen. Ja. So, die haben noch relativ lange Flugverkehr gemacht. Aber sehr spannend. Also weil das war ja dann wirklich so sehr parallel. Du hast einerseits hier in Berlin diese Freiheit gehabt. Du hast auch irgendwann mal gesagt, deine Freiheit war dir immer extrem wichtig, dass du die irgendwie wahren kannst und so. Deswegen wolltest du auch immer in Berlin bleiben. Und auf der anderen Seite dann dieses sehr hanseatisch feine, also ich habe die Frau Körting ja auch mal kurz erleben dürfen bei dieser 200. Folge, bei dieser Jubiläumsfeier auf der Bühne, und das ist eine total sympathische, nette, sehr aufgeräumte Frau, die auch so einen Lehrerin-Appeal hat irgendwie. Und dann liest man auch immer, dass du erzählst, ihr hattet dann noch so Rituale, seid immer alle zusammen ins Blockhaus gegangen und so von Anfang an. Und das stelle ich mir jetzt natürlich schon so, ich glaube, das ist sogar am Roten Baum, das Studio oder so, das stelle ich mir jetzt schon so sehr, naja, so hamburgerisch, etpetetisch so ein bisschen vor.
Total. Das war erst in der Agnesstraße, das Studio, in so einer Stadtvilla, also die haben ja da so riesige Villen, die aber wie Reihenhäuser sind, so Haus an Haus gebaut und nur hinten raus gibt's einen Garten. Und das war zuerst da an der Außenalster, in der Nähe von Bobby Reich, das ist so ein Ausflugscafé an der Außenalster. Das war aber auch schon eine feinere Gegend, und dann zog sie in die Roten Baumchaussee, und das ist eine freistehende alte Villa, die auch mal irgendwann mal ein Altenheim war, hat also viele, viele Zimmer, und die bewohnt sie alleine. Und oben im Haus ist ein winziges Studio, was aber auch nicht jetzt extrem professionell abgedichtet wäre. Also wenn ein Hubschrauber fliegt, und wir haben auch kurz vor diesem G20-Gipfel da in Hamburg aufgenommen, und die probten da schon immer rumzufliegen. Also das hört man dann, da muss man mal die Aufnahmen abbrechen, oder wenn draußen jemand Bäume fällt oder irgendwie sowas, ja. Und das ist eine richtig schicke Villa, da haben sie dann auch jetzt vor kurzem noch im Haus so eine Jugendstil-Elemente freigelegt, die da drunter waren und die einfach übertüncht waren und so. Und das ist sehr beeindruckend, dieses Haus, also das ist riesig.
Aber dann hattest du ja immer so ein bisschen Best of Both Worlds. Einmal dieses Berliner Punk-Freiheitsgefühl und dann 4-5 Mal im Jahr, wenn du dann zur Aufnahmen zu Frau Körting gefahren bist, da dieses hanseatisch Vornehme irgendwie.
Ja, also das hatte ich, und das war mir aber auch immer ein bisschen zu etepetete eigentlich in Hamburg, weil ich da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig die Schanze kannte und sowas. Ja. Und ich brauche das immer, dass so ein bisschen Kiezviertel irgendwo auftauchen, dass man irgendwo untertauchen kann. so das ganze Kneipengeschehen da in der Stadt und so, es ist ja doch eine alternative Szene da auf jeden Fall, und sehr viele kreative Ideen. Ich habe ja in diesem Jahr noch während der Pandemie einem riesen Festival damit gemacht bei der in Hamburg. Das hieß keiner kommt, alle machen mit. Dann stand dann auf den Plakaten, die Ärzte kommen nicht, die drei Fragezeichen kommen nicht, Billie Eilish kommt nicht, die Beatles kommen nicht. Ja. Und wir haben dann fleißig Interviews gegeben, alle, die da drauf schon Deichkind. Also da standen so viele drauf, die da mitgemacht haben. Und wir haben dann immer Interviews gegeben, der NDR rief dann an und sowas. Und ja, und was machen Sie denn dann, wenn das Festival am 12. Mai, war das glaube ich, das Datum des Festivals ist und keiner kommt, machen Sie dann einen Videoauftritt oder was? Nee, wir machen alle nichts, keiner kommt. Und Sie kaufen aber bitte alle schön Karten. Und es sind 450.000 Euro zusammengekommen für die Kulturszene in Hamburg, was sehr, sehr viel Geld ist.
Ja, allerdings.
Und ich war dann noch in dem 15-köpfigen Gremium, was die Gelder verteilt hat. Und dann haben Kostümbildner oder eben einen Technikveranstalter, Vermieter, die konnten sich alle bewerben und die haben teilweise bis zu 7.000 Euro bekommen. Also wir haben das Zaubertheater und ich weiß nicht was, also ganz breit gestreut. Und da gibt's sogar noch mal eine zweite Verteilungsrunde jetzt. Und da war dann, also hieß ja immer, keiner kommt. Aber da bin ich dann Ende Mai haben die dann doch noch mal mit Kamera was in der Elbphilharmonie gemacht und dann habe ich noch mal einen Auftritt in der leeren Elbphilharmonie gehabt und habe 5 Minuten einen kleinen Text gelesen. Beckmann hat, also der Moderator, der hat da gesungen, möchte ich mir aber auch nicht noch mal antun. Also da war natürlich alles mit Abstand, ich bin nur hingefahren und am gleichen Tag dann weiter nach Bayern, da hatte ich noch was zu tun und habe da auch nicht übernachtet in Hamburg, wollte auch nicht in Hotels und so, aber auf dem Weg noch mal kurz in die leere Elbphilharmonie. Wir waren ja noch im Februar da, vor vollem Haus und dann plötzlich 3 Monate später schon wieder. Also das war eigentlich ganz schön.
Na, glaube ich auch. Da kann ich mich auch dran erinnern, an dieses Keiner kommt. Irgendwie sind wir da, ich habe so einen anderen Podcast mit 2 Freunden, der heißt Gästeliste Geisterbahn. Und wir wurden auch angefragt. Also wir waren quasi auch irgendwo als
Es gab dann auch noch, also die haben die Gute-Leute-Fabrik nennen die sich, die das gemacht haben.
Ja.
Mensch Hamburg. Das ist eigentlich eine PR-Agentur und die haben das auf die Beine gestellt. Und dann habe ich zu dem Lars gesagt, der das initiiert hat, sag mal, soll ich mal Fitzek anrufen, ob der nicht auch noch mitmachen will? Ja, mach das mal. Fitzek hat sofort gesagt, ich mach auch mit. Also Sebastian Fitzek kommt nicht. Dann hat der aber gesagt, Moment, jetzt haben wir hier die ganzen auftretenden Künstler, Sänger, Musiker, die da alle mitmachen. Da hat er gleich noch ein Literaturfestival organisiert, wo keiner kommt. Und dann kamen ganz viele Autoren, die auf ein Plakat kamen nochmal. Und das hat dann Fitzek angeführt.
Ja, super.
Ja.
Sehr gut. Das ist ja, sowas kriegen die Hamburger irgendwie immer gut hin, ne? Diese Hamburger Szene, die hat irgendwie so einen guten kreativen Output und so, sind irgendwie sehr gut vernetzt, stelle ich mal wieder fest, so überraschend.
Total, also und die haben dann halt solche Ideen und das hat sich gut gemacht, also Hamburg hat diese Idee geliebt.
Ja.
Ich weiß, dass es dann ein Nachahmungsfestival sollte es dann auch in Berlin geben. Das ging dann, glaube ich, erst im Juni los. Da hat dann keiner mehr mitgemacht. Also da kam keine Kohle zusammen. Und ich weiß noch, ich glaube, Schweinfurt hat auch was auf die Beine gestellt mit ihren fränkischen Künstlern. Ja, das hieß dann genauso und die durften das auch, also die Schrift und so benutzen. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen was gegangen. Die haben da auch so einen alternativen Auftrittsort, Stadtbahnhof und da wurden ein bisschen was gesammelt, damit die auch was kriegen.
Also, ja, wenn das in so einem hyperlokalen Rahmen ist, dann kann das, glaube ich, auch noch funktionieren. Aber Berlin hat da wahrscheinlich zu viel Strahlkraft.
Und zu viel Ablenkung. Also ich meine, Berlin ist ja ein ganz schwieriges Veranstaltungspflaster, weil so viel immer gleichzeitig passiert. Also man wirbt sich ja wund in Berlin.
Es ist ja auch die große Angst von allen Leuten, die irgendwie live auftreten oder Veranstaltungen machen oder so, wenn diese Lockdown-Sache durch ist, dass dann plötzlich alle gleichzeitig auftreten und irgendwie gar keiner mehr irgendwo hingeht, weil alle Venues völlig überbucht sind.
Die sind total überbucht und ich meine, die Leute haben wahrscheinlich alle jetzt schon 5 Karten in der Schublade liegen und kaufen sich erstmal keine neuen, denn es ist ja nicht klar, wann kann es überhaupt wieder losgehen. Also unsere Tour wurde auch unterbrochen, dann mitten im März. Wir hatten eigentlich nochmal einen komplett zweiten Tourblock und im Sommer die Waldbühne vor uns.
Ja.
Und das ist jetzt im Moment verschoben auf Juni und im Juli die Waldbühne. Ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, selbst wenn die Impfung losgeht im Dezember, dass im Juni schon wieder dann in Hamburg 12.000 in eine Halle kommen und da gleichzeitig sitzen sollen. und Freude daran haben, die wollen johlen, die wollen schreien und die werden nicht alle durchgeimpft sein bis dahin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so in der Größenordnung diese Veranstaltungen schon wieder stattfinden können, was schade ist, aber dann weiß ich nicht, dann werden die sich wieder was Neues überlegen, nehme ich an. Und für uns ist es überhaupt keine Alternative, das funktioniert gar nicht, dass man sagt, na ja, dann lasst da eben nur die Hälfte, 6.000 rein und macht dann am Nachmittag 6.000 und abends nochmal 6.000. Das funktioniert nicht. Naja. Das funktioniert überhaupt nicht. Das laugt einen aus, ehrlich gesagt. Das geht nicht.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe zuletzt mit Ina Müller gesprochen. Die hat jetzt ihr neues Album rausgebracht. Die hat ihre Tour einfach schon direkt erst für 22 gebucht. Mhm. Also weil ganz viele sagen, das ist nächstes Jahr alles noch so vage und unsicher. Wir haben mit unserem Podcast ein paar Auftritte, die auf nächstes Jahr verschoben sind, wo wahrscheinlich die Hälfte auch nochmal verschoben wird, dann auf Herbst oder so. Das wird ein richtiges Hauen und Stechen um die Veranstaltungsorte.
Das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Also ich weiß für 22, das weiß ich von unserem Veranstalter, der sagt auch schon, also die Samstage in der Waldbühne sind für 22 alle weg.
Ja,
und wir natürlich wollen wir einen Samstag haben, weil die Leute kommen angereist für dieses Event und wollen ein verlängertes Wochenende dann machen. Also da kommen mindestens 8.000, die von außerhalb kommen und die Samstage,
ja, die sind da wird's eng.
Ich glaube, Seed, ich habe ja eine Seed-Karte zu Hause, das sollte ja diesen Herbst stattfinden oder September, die mussten jetzt auf die Woche gehen. Die sind innerhalb der Woche. Wir sind letztes Jahr schon mit denen, 2019 sind wir mit denen immer so parallel getourt mit Seed. Also wir waren dann in den großen Hallen in NRW und in Baden-Württemberg und sonst wo. Da waren die manchmal 3 Tage vor uns oder 3 Tage nach uns. Und wir haben denen dann immer mit Kreide auf dem Boden Nachrichten hinterlassen, geheime. Und die uns auch. Also das war ganz witzig. Und dann stehen diese Techniker-Teams, die kennen sich natürlich von unterwegs und die stehen mit denen dann immer in Verbindung. Ja, die sind gerade abgereist und so. Und daher weiß ich das dann immer, wo die waren. Und die sind jetzt, glaube ich, wieder eigentlich dann im Juli auch so ein paar Tage hinter uns.
Ja, ich habe noch eine Karte dass ich auch im Flur irgendwie 5, 6 Konzertkarten hängen, die alle verschoben wurden. Unter anderem Elton John habe ich letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen, der ja auch gar nicht weiß, wann seine Welttournee überhaupt war. Das muss ja so eine krasse Logistik in so einer Zeit sein, wenn du sogar eine Welttournee spielst.
Ja.
Das ist ja der absolute Albtraum.
Krass.
und die Specials habe ich, glaube ich, noch. Und so solche.
Die habe ich früher auch schon live gesehen in den 80ern.
Ja, das ist meine Frau, die ist auch Ur-Berlinerin. Die liebt auch Seed total, die liebt die auch total. Das ist, also ich fand die auch immer gut, deswegen bin ich mal gespannt, wie das wird. Und wann es wird vor allem, das ist ja das eigentlich Spannende. Also sag mal, wo wir jetzt schon bei euren Live-Tourneen sind, das ist ja diese 3 Fragezeichen-Shows, in denen, die sind ja so eine Mischung aus Live-Hörspiel, Lesung, dann ist der Geräuschemacher noch dabei. Also es ist so sehr entertaining. Du hast auch mal gesagt, Lesungen sollen Unterhaltung sein. Du hättest keine Lust, da mit dem Wasserglas vor der Bücherwand zu sitzen und irgendwie Krawel vorzulesen oder so. Das ist tatsächlich der Ansatz. Ich meine, klar, zu 3 Fragezeichen-Lesungen kommen andere Leute als die jetzt zu einer Handgelesung gehen oder irgendwie sowas. Aber die Idee ist schon, dieses Prinzip Lesung irgendwie so ein bisschen anders zu denken oder neu oder unterhaltsamer oder halliger zu denken sozusagen.
Ja, und auch überhaupt mal, wir wurden halt immer gefragt, deswegen haben wir damals die erste Tour gemacht, 2002. Wir wurden immer gefragt, wie sieht denn das da aus bei euch im Studio? Wie macht ihr das und diese Aufnahmen? Können wir da mal hinkommen und so? Und dann haben wir gedacht, na komm, wir organisieren mal ein Live-Hörspiel mit Geräuschemacher und einem Musiker und dann können die sehen, wie wir beim Hörspiel, wie die Gewerke zusammenarbeiten. Mhm. Und wir dachten, das machen wir so vor 400 Leuten in irgendeiner Bücherei oder so. Und das war aber schon am ersten Abend, waren wir dann in Hamburg in der Uni vor 1800 Leuten im großen Lesesaal. Audimax. Und später im Stadtpark vor 4000 Leuten. Also das war für uns einfach faszinierend, dass da so viele Leute hinkamen. Haben wir überhaupt nicht gedacht. Ja. Und da haben wir gemerkt, es funktioniert natürlich auch gerade mit den 3 Fragezeichen. Mit anderen Themen ist es dann schon schwieriger, so eine Zahlen zu erreichen. Aber das hat funktioniert und haben gedacht, das müssen wir ausbauen. Und dann kamen halt diese ganzen optischen Elemente für die großen Bühnen dazu. Wenn du dann wirklich in so eine Hallen gehst mit 20.000 und du sitzt ja ganz weit hinten. Ich habe das immer sehr genossen dann in Köln zum Beispiel. Lanxess Arena, dann ich komme dann schon 2 Stunden vorher vorm Soundcheck und renne dann durch die Halle und war auch wirklich ganz oben auf dem Lichtboden und in der allerletzten Reihe ganz oben im Rang und dann siehst du da wirklich auf der Bühne, der sieht aus wie so ein kleiner Strichmensch, du siehst ja nichts, wie der liest, also müsstest auf die Leinwände und es muss optisch was passieren, sonst ist es furchtbar langweilig und dann kommen halt irgendwelche Ideen komische, wie jetzt mit dem Käfig und so, dass wir uns da hochziehen lassen und das doch so ein bisschen Kasperle-Theater machen, aber irgendwas muss da sein, leider.
Ja, also am Ende, irgendwann wird es dann zu so einer Zaubershow ausgearbeitet.
Das kann gut sein. Ja.
Was ich so interessant finde, gerade wenn ihr dann so tourt und diese Riesen-Venues spielt oder ich meine, überall, wo ihr auftaucht oder so, dieses Fandom, das ja die drei Fragezeichen sind, also diese Fans, die da so krass investiert sind. Also ich meine, bei mir, ich bin auch mit 3 Fragezeichen aufgewachsen irgendwie und habe irgendwie damals die Platten, hat mir meine Mutter am Flohmarkt geholt, dann habe ich die auf meinem kleinen Kinderplattenspieler gehört und so. Und ich habe das immer geliebt. Also ich habe die auch immer gerne gehört. Ich höre die auch heute noch manchmal irgendwie. Das verbindet natürlich sehr, aber ich finde diese Liebe, die diese Fans zu euch haben, die finde ich so beeindruckend, wenn ich die beobachten kann. Das ist doch total krass, oder?
Das ist sagenhaft und das kann man auch nur ganz demütig Danke sagen. Also das ist sagenhaft, wie lange die dabei bleiben, dass es jetzt noch ihren eigenen Kindern weitergeben. Ich stelle mir das dann auch so vor, also wir haben wirklich noch extrem viel haptische Verkäufe. Dass die ihre CD oder Kassettenwand zu Hause haben und dann sagen die sich abends, du Sohn, welche Folge nimmst du mit, kannst du machen? Ich wollte nämlich die heute ins Schlafzimmer mitnehmen zum Einschlafen. Also das ist irre und dass sich das dann auch noch auf die nächste Generation überträgt jetzt schon wieder und auch in den ganzen Streaming-Portalen und Spotify sind wir ja ganz weit vorne mit den Abrufzahlen. Also wir sind muss ich auch ganz demütig sagen, Corona-Gewinner. Ja. Weil die sind nun noch mehr zu Hause geblieben, die Leute, und schlafen noch mehr damit ein. Also merken wir auch bei Spotify, die hören die Folge trotzdem durch und am nächsten Tag nochmal. Und also, es ist irre.
Ist natürlich auch der große Vorteil, gerade bei so Streaming-Portalen, dass sozusagen ihr ja ein absoluter Album-Act seid. Also andere Künstler, von denen wird halt der eine Song gehört, den man mag, aber bei euch muss man sozusagen immer das ganze Album durchhören, weil es ja eine zusammenhängende Story ist.
Ja, also genau so ist es. Und eben wie gesagt, die schlafen einen dabei, das machen alle. Ja. Ich behaupte ja immer bei Record-Release-Partys, dass die noch nie eine Folge zu Ende gehört haben. Die kennen kein Ende, aber
die meisten kennen es dann schon.
Ja.
Aber ich finde das faszinierend, bei den 3 Fragezeichen, dadurch, dass es diese lange gibt, ist das natürlich auch eine Geschichte mit extremen Ups and Downs. Also es gab einfach totale Hochphasen. Es gab auch so Phasen, wo man gedacht hat, was ist denn da gerade los? Irgendwie, dann waren die Storys auch so ein bisschen weird. Und dann,
hasig.
Ja, und dann gab es auch diese ganz komische rechte Phase, die man ja als Fan dann gar nicht mehr kapiert, wo es dann plötzlich die 3 hieß und so. Wobei da gab es ja, glaube ich, das eine Hörspiel, wo man selber entscheiden konnte, wie es weitergeht.
Ja, stimmt.
Das fand ich beeindruckend damals. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich wirkliche Fans treffe. Also ich, wie gesagt, ich bin auch so eine Art Soft-Fan irgendwie, aber wenn ich so richtige Fans treffe, die sofort 5 Lieblingsepisoden aufzählen können und dir sagen können, welchen Charakterbogen die Figuren da gemacht haben und wann es das gab und so, da bin ich natürlich auch total raus bei diesem super Fachwissen und so. Du hast mal erzählt, das fand ich ganz schön, dass Pastewka dir immer Zitate von dir selber sagt und du das einfach nie kapierst.
Ich merke es ja nicht mal, wenn er mir ein Zitat sagt, ehrlich gesagt. Und dann kriege ich das Angebot, ist auch jetzt schon wieder ein paar Jahre her, bei dieser Sendung Klein gegen Groß aufzutreten, weil dann ein Junge ist, der auch wirklich alle Zitate kann. Und dann habe ich natürlich abgesagt, das geht ja nicht, ich mache mich da lächerlich, ich weiß die nicht, ich stehe da blöd da. Ja. Das ist ja nicht der Sinn der Sache, dass ich nicht weiß mehr, was da in den Folgen vorkommt, aber so ist es. Ja. Ich kann es nicht wissen, was in 200 Folgen, Folge 39 oder so vorgekommen ist. Und zu meiner Beruhigung sage ich mir dann immer, ich habe schon mehrere Lesungen auf der Frankfurter Buchmesse und auch in irgendeinem Literaturhaus in Hamburg, glaube ich, mit einem englischen Autor, Jugendautor Kevin Brooks, zusammen gemacht. Ja. Und wir hatten dann da die Lesung und dann sagt er, wie wollen wir das machen? Da sage ich, du liest jetzt die erste Seite auf Englisch und ich setze dann auf Deutsch ein und
dann machst du eine Überleitung und ich fange dann auf Seite 35, lese ich dann weiter, weil die Stelle eignet sich besonders gut und dann können wir noch irgendeine Stelle machen, dann musst du dann wieder die Überleitung machen. Ja, so machen wir es. So, damit wir beide gut zum Zug kommen. Ja. Und dann trafen wir uns auf der Buchmesse wieder, ein Jahr später, und dann sagt er, na, wie wollen wir das machen? Ist ja schon wieder das gleiche Buch, aber wollen wir es wieder so machen? Genau, sag ich, du machst die Überleitung. Sagt er, nee, ich kann die nicht mehr, die Überleitung. Ich habe jetzt zwei andere Bücher in der Zwischenzeit geschrieben. Ich bin da raus. Ja. Ich kann nicht die Überleitung machen. Ja. Also habe ich gesagt, okay, pass auf, ich mache das dann auch mit der Überleitung und so. Das hat mich aber beruhigt, dass ein Autor sein eigenes Buch dann auch erstmal die Zusammenhänge nicht mehr ganz flüssig sofort wiedergeben konnte. Und dachte mir, nee, ich muss mich nicht schämen dafür, dass ich nicht alle Folgen wörtlich im Kopf habe. Das geht einfach nicht.
Es ist ja auch, was du machst, ist ja nicht, du schreibst es ja auch nicht oder so, sondern du bist ja, du arbeitest ja im Grunde genommen als Schauspieler. Also auch als Sprecher hast du, ist es ja eine Art Schauspielaufgabe, die du da übernimmst.
Auf jeden Fall.
Und die ist natürlich quasi aufs Projekt bezogen und nicht, das ist ja, die Texte, die man lernt oder spricht, sind ja nicht für die Ewigkeit gelernt oder gesprochen oder so. Deswegen ist es dann natürlich weg, wenn es fertig
ist. Ist weg, also auch die Inhalte der Folgen dann natürlich, weißt du noch manche Sachen oder manche Folgen, ist ja klar, aber und wenn man die mal wieder hört, dann weiß man es auch wieder, also das finde ich auch ganz gut, aber ich kann die nicht wissen, das geht gar nicht.
Ich glaube, das wird auch da gezeigt, also da wird so ein kleiner Film gezeigt bei diesem 200. Jubiläum, wie ihr aufnehmt. Und du hast ja gerade eben schon erzählt, im obersten Stock in Frau Körtings Villa, als ich das gesehen habe, das war echt krass, wie ihr drei da sitzt, weil ihr sitzt euch wirklich am Schoß. Es ist so eng, an so einem ganz kleinen Tisch irgendwie zusammen, dann alle irgendwie noch irgendwelche Geräuschutensilien in der Hand und so. Das ist echt, also ihr hockt da wirklich aufeinander.
Ne? Ja, und da sind eigentlich, ist es so ein Tisch, der ist ja nicht größer als der hier, und es passen insgesamt eigentlich 5 Leute ran und sind dann aber in normalen Zeiten dann auch manchmal 7 Leute da, dann rücken die noch mehr zusammen und dann sind 5 Mikrofone gleichzeitig offen. Das eine ist nämlich ein Stereo-Mikrofon, da setzt du dann 2 oder 3 Leute gleich ran. Und ich verstehe bis heute nicht, wie sie es dann in der Mischung schafft, die Räumlichkeit durch 5 absolut offene Mikrofone auszugleichen. Also es geht ja teilweise, dass es wirklich sich relativ trocken anhört, wenn es dann draußen spielt. Aber ich frage mich das immer, wie kriegt sie die Räumlichkeit da raus? Ja, bei 5 Mikrofonen gleichzeitig, das ist ein Kunstwerk.
Ja, das find ich tatsächlich auch überraschend. So, hier ist es zum Beispiel so, wir hatten hier andere Mikros, sozusagen professionellere oder teurere Mikros, mussten aber jetzt die wieder nehmen, weil ich immer zu laut spreche und immer auf dem anderen Mikro mit drauf bin. Das ist ja dann so ein totales Problem in der Mischung. Aber ich fand es sowieso erstaunlich, weil sie ja offensichtlich, also Frau Körting offensichtlich auch immer noch so total analog arbeitet mit so sogenannten Schnürsenkelbändern, so ganz dünne Tonbänder, die sie dann so von Hand aneinander schneidet und dann erst eindigitalisiert oder so.
Ja, also das, es ist jetzt mittlerweile so, dass noch einer mit dem Computer daneben sitzt und auch die Summe des Mischpultes mit einfängt bei den Sprachaufnahmen. Ja. Mhm. So. Und der macht auch mittlerweile den Sprachschnitt, weil also haben sie sich jetzt so dran gewöhnt, dann wird das aber auf dem Schnürsenkelband zurückgespielt, damit sie das mischen kann und die ganzen Geräusche und alles macht sie dann mit diesen Schnürsenkel-Zuspielmaschinen. Die hat da in ihrem kleinen Mischtonstudio, da hat sie 6, 7 von diesen Zuspielmaschinen und dann mixt sie das zusammen und drückt dann rechtzeitig auf den Knopf, wenn das Auto losstarten soll, muss sie dann rechtzeitig die Taste drücken. Also furchtbar kompliziert alles, aber
so, wenn man so gewöhnt ist, so gelernt ist gelernt. Und dann hat sie da quasi so ein Archiv an so Geräuschschnürsenkelbändern. Jetzt ist natürlich die große Frage, die ich dir dann auch, glaube ich, im Namen vieler Fans der Hörspiele stellen würde. Könntest du vielleicht in so einem kleinen, unbeachteten Moment an diesen Schrank der Bänder gehen und das Hundebellen wegnehmen? Weil wir alle seit Jahren nur dieses
als Hundegebell in den Hörspielen. Das könnte ich mal sabotieren eigentlich, das stimmt. Aber sie macht doch auch noch 5 Freunde und da braucht es natürlich für Timmy. Und ich glaube, sie hat nur das eine Bellen. Also der macht einmal wuff, wuff und dann einmal 4-mal wuff, 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 wuff. Genau. Und das ist das berühmte
Bellen. Vielleicht kann man erstmal so ein bisschen so, wo ist, keine Ahnung, wo mag das sein?
Und
so.
Mist, Frau Körting, ich schicke Ihnen mal ein anderes Bellen. Ja,
sehr gut. Mal weg von den 3 Fragezeichen. Ich finde das ja erstaunlich, wie du, diese Biografie von dir ist so aufregend, weil irgendwie in jungen Jahren, also deine Mutter, die hat so eine Agentur gehabt oder so eine Kinderagentur, kriegen wir so richtig zusammen, also quasi für Kinderdarsteller oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es gab, also Kinderarbeit ist ja nach wie vor verboten. Mhm.
Und wenn du Kinder zum Film vermitteln willst, können das heutzutage alle Künstleragenturen, können Kinder zum Film vermitteln. Ja. Früher gab es aber nur drei in Deutschland, die das durften, eine in Hamburg, in München und in Berlin. Nee. Und sie war also im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit diejenige, die Kinder in Berlin vermitteln durfte. Da mussten alle Produktionsfirmen zu ihr kommen und sie hat dann auch für die Castings organisiert und es lief auch sehr gut und die hat sowohl für alle möglichen Fernsehserien natürlich, Traumschiff, sie war auf der ganzen Welt mit dem Traumschiff und hat die Kinder betreut. Ja. Kinder dürfen nur 3 Stunden am Tag drehen und brauchen immer eine Betreuung am Set. Und das hat sie dann alles übernommen, das hat sie sich selber aufgebaut und mit Braunheim, sie hat so ganz erfolgreiche Kinoproduktionen gemacht, alles Mögliche, hat ganz viele Leute entdeckt, Christina Plate, Julia Biedermann, also 80er-Jahre-Namen, Jessica Schwarz, also alle möglichen hat sie, sie ist durch die Schulen gegangen und hat Kinder rausgesucht, die ihr als was Besonderes vorkamen und hat die dann zum Casting geschleppt und aus manchen ist eben, oder aus einigen oder vielen ist was geworden.
Ja, war ja auch noch eine andere Zeit, ne, wo es quasi noch nicht so dieses Überangebot gab, auch an, an Castern und Produktionen und Sendern natürlich auch.
Ja.
Da war das irgendwie noch anders. Aber ich finde das so interessant, weil das ist so verbunden zu so einem, diese ganzen Geschichten von dir sind so verbunden mit so einem Berlin, das ich so ganz spannend finde. Dieses West-Berlin der 70er und 80er Jahre. Das ist, glaube ich, ein wahnsinnig aufregender Ort gewesen. So, also das, so stelle ich mir das immer vor. Ich kenne das ja nur aus dem Fernsehen, wie gesagt, irgendwie in Köln oder in der Nähe von Köln aufgewachsen. Für mich war Berlin 3 Damen vom Grill, Didi Hallervorden.
Natürlich, Praxis Bülow-Bogen, genau. Und sowas. Natürlich,
Liebling Kreuzberg und so. Immer, natürlich immer Gedächtniskirche. Und so, das ist so, so war immer mein Bild von Berlin. Auch so der Ärztefilm dann später, als ich ein bisschen älter wurde und so. Wie war das denn? Also du hast ja zum Beispiel, finde ich ja auch so geil, einer deiner ersten Synchronjobs als Kind war Pinocchio, war bei Pinocchio, wo du dann mit Harald Junke im Studio gestanden hast und mit dem zusammen gesprochen hast. Das ist doch, war doch wahrscheinlich ein super interessantes Erlebnis, oder?
Das war interessant. Andererseits wusste ich ja nicht genau mit 7, wie bekannt der nun wirklich ist. Ja. Und
du kanntest den wahrscheinlich hauptsächlich von der China-Restaurant-Werbung am Kudamm.
Ja, die habe ich, hab ich noch ein Foto irgendwo. Aber das ist, ehrlich gesagt, das habe ich mir aufgehoben, das Foto, natürlich. ich kannte den auch aus dem Fernsehen. Und na klar, der rannte im Smoking als Moderator, als Entertainer, hat er die großen Sendungen da gemacht. Die habe ich aber zu dem Zeitpunkt ja noch nicht gesehen. Also das hieß dann, das ist das ist Tomala und das ist Harald Junke und die sprechen jetzt mit dir, na, ist ja toll. Und dann mussten die mir teilweise die Texte vorlesen. Ja. Und immer wenn ich den dann mal irgendwo wieder getroffen habe, dann war furchtbar nett. Also das mit Fitzmann habe ich auch gedreht, da Praxis Bülow-Bogen, mit Hallervorden habe ich gedreht, mit Nachbar hieß die Serie irgendwie. Ah, ja.
Die Nervensäge.
Die Nervensäge, ja. Und ich war in 5 Folgen oder sowas und seine Tochter spielte da auch noch mit und ich musste mit der zum Tanzkurs und so, weiß ich noch. Und im Studio, also ja, man wurde da so durchgereicht durch alles.
Ja. Man hat das ja wahrscheinlich selber auch nicht, also logischerweise, also gerade als Kind auch nicht als was Besonderes wahrgenommen. Das war dann einfach der Ort, wo man dann war, sozusagen.
Ja, und ich hatte das ehrlich gesagt nie so ganz stark, so ein Promitum, dass ich dann in Ohnmacht falle, weil ich den und den Menschen jetzt gerade treffe. Ja. Ich hatte halt, ganz angefangen hatte ich mit 6 bei der Sesamstraße. Und da wurden immer so kleine Clips aufgenommen, was Kindern auf der Straße passiert. Und da habe ich mehrere von gedreht. Und die kamen mir einfach und schön vor. Und die anderen, die da mitmachen, die sind ja auch nur vor der Kamera. Die machen noch das Gleiche wie ich. Also, dass da welche eben so Bekannte dabei waren schon damals, das hat mich jetzt nicht so nachhaltig beeindruckt. Das ist doch toll, wenn sie Erfolg haben. Ich weiß auch noch, ich habe dann irgendwann, ich glaube, das war aber nur so eine Art Statistenrolle, da war ich bestimmt 7 oder sowas bei Cabaret mitgemacht, als es hier in Berlin gedreht wurde. Und dann wurden wir alle in die Theaterkunst geschickt, also dem Kostümverleih. Ja. Und dann kamen so, ja, von diesen jungen Nazis da, die Uniformen, musste man eine passende finden. Und dann gab es in Wannsee in so einer riesen Villa irgendwelche Dreharbeiten.
Und da mussten wir alle da, was das genau war, weiß ich nicht. Ich habe mich jedenfalls nie in dem Film entdeckt, es wurde auf jeden Fall rausgeschnitten. Aber ich weiß, ich habe da, bin da aufgeschlagen im Nazi-Uniform bei Cabaret auf jeden Fall.
Ist ja cool. Bei Liza Minnelli im Film. Also wirklich total reingeboren quasi in diese Filmbranche.
Ja, weil die mochten das, weil ich war nicht nervig, weil mir hat das nichts ausgemacht, wenn die das 10-mal gedreht haben.
Ja.
War mir egal. Macht doch Spaß, ist wie spielen.
Naja.
Ja, und du hast eben, wie gesagt, hast du völlig recht, es gab ja eigentlich nur 3 Sender. Und es war jetzt nicht durchgängig das ganze Jahr was zu tun. Ich habe eine normale Kindheit gehabt und gespielt und so, aber dann immer wieder mal synchronisieren oder Hörspiele machen, damals schon bei Kurt Vetake, also bevor ich Frau Körting kennenlernte. Ja. Und da war ich auch beim SFB vorher schon und habe Kunstkopf-Hörspiele gemacht und beim Rias Berlin. Kunstkopf ist das, wenn wirklich ein Kopf hingestellt wird, ja, und in jedem Ohr sind so eine Tonabnehmer.
Ja.
Und dann wurde das richtig inszeniert beim Rias, wie mit dem Theater. Da sind, pass auf, während du das sagst, gehst du so um den Kopf herum,
ja,
und dann musst du nochmal wieder auf die andere Seite kommen und dann machen wir im Schalltoten weiter. Und das war eine richtige Theaterinszenierung um diesen Kunstkopf.
Damit, weil wenn man das hört, das auch quasi genau den Raum darstellt.
Es hat aber nie funktioniert. Also es funktioniert, wird heutzutage noch teilweise probiert, Kunstkopfhörspiele.
Ja.
Geht aber nur eigentlich, wenn man es dann später unter Kopfhörern hört. Also dass das am Radio oder am mit der Kassette oder sonst was, ist dieser Effekt, dieser räumliche Effekt, den der Kunstkopf bringen soll. Und ich meine, der kostet bei Sennheiser, glaube ich, 5.000 bis 6.000 Euro. Ja. Dann ist das, das funktioniert irgendwie nicht. Das geht nur mit Kopfhörern.
Ja. Aber die meisten hören ja mittlerweile tatsächlich wahrscheinlich die Sachen auf Kopfhörern, dann könnte es ja wieder interessant werden.
Ja, naja, es wird auch wieder vermehrt gemacht, ehrlich gesagt. Wir hatten das auch schon, dass ein Kunde dann gesagt hat, könnt ihr einen Kunstkopf besorgen. Ja, besorgen wir, kann man mieten.
Ja.
Also.
Du hast ja mit der Lauscher Lounge auch selber eine Produktion für Hörspiele und für, ihr macht auch so Veranstaltungen eben für die 3 Fragezeichen auch und so, aber ihr produziert auch Hörspiele. Bei einem, ihr habt auch ein Hörspiel gemacht, als Herstellungsleitung, das ich, glaube ich, für eines der schlauesten und besten Hörspiele halte, die auf dem deutschen Markt jemals erschienen sind. Und ich habe das Gefühl, kaum einer kennt das, das sind die Dodo-Hörspiele.
Hm.
Das sind, glaube ich, 5 Teile, wenn mich nicht alles täusche.
Ja, 4 oder 5 haben wir, glaube ich, gemacht. Es sollte bis 8 gehen oder 9.
Aber macht ihr das irgendwann bitte noch fertig?
Nee. Also,
warum nicht?
Na, es ist so. Wir haben das total gerne gemacht.
Ja.
Jan-David Rönfeld hat Regie gemacht. Und wir haben, die ganze Projekt ist super und total schräg und Ivar Leon Menger hat das auch zu Ende geschrieben.
Ja.
Als E-Book kann man das, glaube ich, auch zum Lesen kann man das kriegen. Der erste Teil war ja noch ganz erfolgreich, aber selbst da haben wir nicht mehr als 3.000 Stück verkauft. Und der zweite, also beim vierten Teil waren wir schon nur bei 400, aber jeder kannte es.
Ja.
Und wir können nicht, wenn wir nur 400 Stück verkaufen, aber tausende Leute teilen, geben sich das gleichzeitig. Also das war zu einem Zeitpunkt, als die Spotify und die Streaming-Plattformen noch nicht ganz so gebräuchlich waren. Und die Leute haben das alle schwarz untereinander getauscht. Und das hat uns dann, das war der Nackenschlag. Ich glaube, wenn wir das heute, die Leute sind wieder legaler geworden, die haben auch ein Gefühl für die Gerechtigkeit, dass irgendwas, und da haben ihre Flatrate jetzt eben, ich glaube, das würde jetzt besser funktionieren mit diesen Plattformen, aber wir mussten es dann damals aufhören, es ging einfach nicht.
Dann rufe ich jetzt hier die Leute dazu auf, alle Dodo zu hören, damit ihr von dem Erfolg so überwältigt werdet, dass ihr das zu Ende produzieren müsst. Also wirklich ein extrem schlaues, lustiges, aber auch so sehr diffus gruseliges Hörspiel, das habe ich wirklich sehr genau, habe ich wirklich gehört und habe gedacht, okay, das kann man mit Hörspielen auch machen.
Ja, und es gibt ja auch, es gab dann auch das, hat auch Jan-David die Regie gemacht, der Prinzessin. 3 Gruselgeschichten, also aber auch von Ivar Leon Menger geschrieben und das ist auch, der Ivar Leon Menger hat da gute Ideen, was man da so machen kann, der macht aber auch noch weitere Hörspielprojekte, also okay.
Und dann gucken wir mal, was da noch kommt.
Ja, ja, also der ist dafür sehr interessant.
Du hast ja auch, und das ist etwas, was mich auch jahrelang extrem verwirrt hat, bis ich es dann irgendwann begriffen habe. Ich dachte sehr lange, dass du bei Vorstadtkrokodilen mitgespielt hättest, aber hast du gar nicht, sondern hast quasi, und das war ja eine deutsche Produktion, hast aber dann einen Darsteller synchronisiert.
Genau. Ja. Und es war sogar, ich glaube, war es nicht ein Mädchen?
Ich glaube, es war ein Mädchen, ja, genau.
Ja, aber die, selbst die Stimme wäre eigentlich gegangen, dass die als Junge durchgeht, aber die hat so eine Aussprache gehabt, die nicht funktioniert hat. Also die war einfach von der Aussprache her, war das, glaube ich, nicht sendefähig, wenn ich mich da recht dran erinnere. Ja. Und deswegen musste nur die Rolle nachsynchronisiert werden. Ja,
verstehe. Weil die anderen so, das waren so richtig kölsche Kids irgendwie, die haben halt die ganze Zeit so überzeugt.
Semmelrogge, ne?
Ja, Semmelrogge, stimmt, war auch noch dabei.
Ja.
Und dann aber auch so Laienschauspieler, die einfach so total kölsch gesprochen haben und so, weil so eine WDR-Produktion.
Ja, ja.
Herrlicher Film gewesen damals. Das Original. Es gibt ja auch, glaube ich, jetzt eine neue Version. Aber das Original von den Vorstadtkrokodilen. Mal so ein bisschen zu diesem Thema synchron zu kommen. Es gibt ein paar Rollen, die du festsprichst. Unter anderem hast du ja wirklich in fast allen Filmen Ben Stiller gesprochen. Und jetzt war es so, habe ich gelesen, zu Zoolander 2, was ja wirklich einer der sehr späten Stiller-Filme ist, wollte er es aber nochmal persönlich abnehmen oder so.
Nee, also er hat gesagt, er will jetzt ein Stimmcasting machen. Und dann hat man ihm gesagt, du, bei dir, der spricht dich jetzt seit 18 Jahren, das Publikum ist gerade bei der Stimme, sind die total daran gewöhnt, dass der dich spricht. Nee, er will jetzt ein Casting, er will drei Stimmen, der kann ja, der mich immer spricht, kann ja dabei sein.
Ja.
Und dann haben wir ein Casting neu aufgenommen. Ich meine, ich denke immer, es ist ja sein gutes Recht, wenn er das selber wissen will, sich das auszusuchen jetzt nach 18 Jahren ist schwierig, hat ihm der Filmverleih auch genau gesagt, ja. 20th Century Fox, das muss dann den bitte nehmen, er hat es dann auch gemacht. Es kam dann zu der absurden Situation, er machte dann während Zoolander 2 auch eine Fiat-Werbung im Kostüm von Zoolander.
Ja.
Und die lief aber nur in Österreich. Und er sprach dann in Englisch in die Kamera und raste mit so einem Fiat irgendwie durch irgendeine italienische Stadt oder sonst was. Und dann haben die ihn gefragt, sollen wir das in Englisch lassen oder soll das ihr deutscher Sprecher synchronisieren? Das sollte mal der deutsche Sprecher synchronisieren. Ich habe mit der Werbung mehr verdient als mit dem ganzen Film. Aber da hatte ich ihn dann, seitdem habe ich ihn dann also wieder fest und er hat mich dann auch tatsächlich ausgesucht.
Ja.
Und ich habe mir, die Synchronfirma sagte, komm mal her, wir sprechen da aus dem Film ein paar Takes rein, das machst du schon. Da habe ich gesagt, nee, da brauche ich einen guten Regisseur dafür.
Ja.
Und habe mir den Christoph Tschirpka, habe ich gesagt, frag den bitte mal, ob der das machen würde. Christoph Tschirpka ist ein ganz toller Synchronregisseur, der achtet ganz genau auf alles, was man an Gefühl reinlegt und ob... Also wie viel Emotionales da drin ist und wo es lauter und wo es leiser wird. Es ist dann schon teilweise eine Kopistenarbeit.
Ja.
Aber ich wollte, dass da einer, also ein ganz akkurater Synchronregisseur das macht. Das ist der, der auch alle Christoph Waltz Filme macht. Weil Christoph Waltz hat gesagt, ich will nur noch mit Schirpka arbeiten.
Ja, verstehe.
Und ich habe ihn mir nochmal jetzt geholt. Ich habe Bohemian Rhapsody gemacht.
Ja.
Regie und da tauchte Mike Myers auf. Den habe ich ja bei Wayne's World gesprochen und in Glorious Bastards.
Ja.
Und also habe ich gesagt zu 20th Century Fox, ich würde gerne den Mike Myers da wieder sprechen in der Szene. Der hat zwei Szenen, aber dafür brauche ich einen Regisseur. Und dann haben wir wieder Christoph Tschirpka bestellt, der man in diesem wichtigen, tollen Queen-Film dann mich geführt hat. Das war mir total wichtig. Und die Szene ist ja sehr wichtig mit, oder sehr witzig, wollte ich sagen, nicht wichtig, witzig mit Mike Myers, denn er spielt ja den Produzenten, der überhaupt nicht an Bohemian Rhapsody glaubt und sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mal dazu im Auto sitzt und Headbanging macht und dann 6 Minuten ist und geht ja überhaupt nicht die Scheiße. Weil Queen war ihm damals bei Wayne's World, Mike Myers, so dankbar, dass sie diese Szene da gemacht haben. Die kamen dadurch nochmal auf Platz 1 damals. Okay. Und es war jetzt ihm zu Ehren, zu danken, hat Brian May gesagt, Mike Myers muss da mitspielen. Und deswegen hat der die Rolle bekommen, von dem der da überhaupt nicht dran glaubt. Das haben wir dann alles gehört an Hintergrundberichten, als wir da synchronisiert haben. Und
das ist ja cool.
Ja, das fand ich auch, also die Zusammenhänge fand ich super.
Und wie ist das denn bei, du machst ja auch viel Synchronregie mittlerweile. Worauf muss man jetzt bei Synchronregie, du hast ja gerade eben gesagt, es wird dann manchmal auch so eine Art Kopistenarbeit Arbeit. Was genau sind so die Fallstricke oder die Schwierigkeiten bei Synchronregie?
Naja, es soll eigentlich 1:1 zum Original sein. Und das finde ich auch wichtig. Die Leute, die überlegen sich 5 Jahre einen Film, drehen den mit 60 oder 150 Millionen Etat. Und wir machen dann wie bei die zwei andere Texte drauf.
Du hast schon seitlich die Zwiebel. Zumelt,
ja, genau. Ja. Wird der Geldbeutel aber ein ganz schönes Loch ins Futterchen reißen. Ja, Rainer Brandt. Und das ist halt, heutzutage wollen die das nicht mehr. Und ja, das finde ich ja auch richtig. Dass man das also so wiedergibt, wie das Original sein soll. Gibt es immer noch ganz viele, die sagen, wir müssen das dem Publikum erklären. Im Deutschen, weil man das im Englischen schon nicht richtig versteht oder das so eine Insider-Dinger sind. Und dann müssen wir da den Text ein bisschen verändern. Also wir versuchen so wenig wie möglich zu verändern und so original wie möglich zu bleiben. Das ist heutzutage das Credo. Also jeder, in jeden Seufzer wird nochmal reingehört. Ist der jetzt erleichtert oder ist der verzweifelt oder muss ja genau stimmen.
Ja.
Und deswegen, die Kinofilme sind wirklich sehr gut gearbeitet. Fernsehserien müssen schon ein bisschen schneller gehen. Da wird ein bisschen mehr drüber gebügelt. Also ich spreche jetzt auch wieder in einer Grey's Anatomy, weil mein Schauspieler Greg German da drin ist. Den habe ich bei Ally McBeal immer gesprochen.
Ja.
Und der ist jetzt in Grey's Anatomy fest drin und da ist schon mehr Tempo angesagt als bei so einem Kinofilm.
Das ist ja auch krass bei diesem Serienoutput, das es im Moment gibt, ne? Da ist einfach, da ist so viel, ich gucke viel im Original mit Untertiteln.
Ich auch.
Und ich sehe das dann, wenn ich so Netflix gucke, denke ich manchmal, wer hat denn die Untertitel geschrieben? Seid ihr noch bei Trost? Also manchmal.
Du siehst, dass da an den Folgen auch verschiedene Übersetzer dran sind,
ja,
weil das Du-Sie ständig springt.
Naja.
Ja, und ich gucke nämlich auch alles Original mit Untertiteln. Das macht mir mittlerweile viel mehr Spaß. Ich gucke sogar Cowboy Bebop zum Beispiel, Manga gucke ich mit Japanisch, dann mit englischen Untertiteln.
Ach, krass.
Ja, sowas. Also ich finde dann auch die japanischen Sachen finde ich super im Original.
Ja.
Das oder Kochserien, japanische Kochserien und sowas, ja, finde ich großartig. Samurai Champloo ist auch so ein Manga-Ding. Das gucken wir dann in Englisch.
Meinst du, das ist so,
in Japanisch.
In Japanisch. Meinst du, das ist dann so eine so ein bisschen Berufskrankheit, dass du keine Lust mehr hast, Sachen synchronisiert zu gucken? Oder war das eigentlich nie dein Ding?
Keine Ahnung. Doch, das war total mein Ding. Ja. Ich war immer der Verfechter. Habe ja auch alle Fast and Furious Filme gemacht.
Ja.
Und da muss ich eigentlich
auch noch drauf ansprechen.
Die muss ich eigentlich nicht im Original gucken. Ja, und das ist doch eigentlich auch ganz bequem, wenn ich einen James Bond in Deutsch gucke, weil ich dann sogar die Flughafendurchsagen habe ich dann in Deutsch. Also auf dem Flughafen die Durchsagen durch einen Lautsprecher. Das muss ja alles dann auf Deutsch gemacht werden. Es ist ja eigentlich ganz bequem. Ich kann mich zurücklehnen und mich einfach auf die Action einlassen und das genießen, ja. Aber trotzdem mittlerweile finde ich es eigentlich ganz schön, im Original zu gucken. Das liegt hauptsächlich daran, dass mir die Mischung im Original besser gefällt. Ich höre einen geangelten Ton, der die Räumlichkeit besser wiedergibt.
Absolut.
Und beim Synchron, wenn es synchronisiert ist, erstmal ist die Sprache total an der Leinwand immer dran. Also diese Räume, es werden Räume draufgegeben, aber es wird nicht mehr so in den Raum reingegeben. Also diese Räumlichkeit, die fehlt mir im Ton dann ein bisschen. Es ist noch nicht so weit, dass es so gemischt ist wie das Original, also wie das geangelte Original.
Ja, dass man quasi so einen digitalen Raum anlegt, in dem man dann die Stimme packt oder so. Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast Synchronregie für die Fast and Furious Filme gemacht. Das sind doch, also meines Erachtens nach, mit die besten Filme der Welt.
Also ich schäme mich überhaupt nicht, das zu sagen. Ich finde das super, ehrlich gesagt. Ja. Ich gebe auch immer gerne zu, dass ich in 8 Eis am Stiel-Folgen synchronisiert habe. Warum denn auch nicht? Das hat Spaß gemacht, ja, Jugendfilme. Und Fast and Furious ist für mich moderner Western. Wer will denn das nicht machen? Also die reden da miteinander. Hey, Toretto, warst nicht schwer zu finden. Hab mich nicht versteckt. Das ist Western. Ja, das will man. Man will Sätze aufnehmen. Lasst mich zurück, dann kommt ihr schneller voran. Und das ist die Freude daran. Und dann habe ich da Ingo Albrecht als Vin Diesel mit dieser Knödelstimme. Ja. Und sage, also Ingo, hab mich nicht versteckt, sagst du. Du klingst wie ein Weichei. Das machst du jetzt nochmal. Hab mich nicht versteckt. Hör nochmal ins Original rein, wie der das macht. Ja. Und dann plötzlich hat er das. Und dann hier Sätze mit diesen Stimmen aufnehmen. Das ist doch super.
Ja, finde ich. Ich finde auch diese völlige Eskalation, die in dieser Serie mittlerweile stattfindet. Also was die Storys betrifft. Am Anfang, so die erste Folge, hat man ja noch versucht, halbwegs nachvollziehbar zu bleiben. Aber jetzt mit Trucks, Verfolgungsjagden in der Arktis und so. Das ist so geil over the top. Das macht einfach totalen Spaß.
Also zwei wird's noch geben. Ja. Den nächsten mache ich nicht, weil der sollte eigentlich in diesem Jahr kommen, während ich die Tour hatte. Im März sollten wir den schon machen. Ja. Und da habe ich gesagt, ich kann ihn dieses Jahr nicht machen, da bin ich auf Tour. Also macht den mein Kollege Sven Hasper, hat dann zugesagt, ihn zu machen. Dann wurde er aber ganz verschoben, weil dann im März Pandemie ausbrach. Ja. Und dann habe ich aber mit dem Verleih Universal habe ich dann besprochen und das wollten die auch so, dass Sven das trotzdem, also den macht er jetzt im kommenden Frühjahr, glaube ich, weil der wurde halt verschoben, wie alle großen Filme, die Blockbuster-Mentalität haben. Minions-Film wurde auch verschoben, sollte ich unverbesserlich wieder einen neuen Teil sprechen, ist alles auf nächstes Jahr verschoben, bis die Kinos wieder geöffnet werden können und da wissen wir ja auch noch nicht, wie lange das geht.
Wann das überhaupt mal wieder...
Naja, und wann dann Bond und Fast and Furious und Minions als Retter der Kinos vielleicht wieder auftreten oder ob sie die dann doch vorher schon auf die Streaming-Plattformen geben, weil sie müssen ja auch Umsätze machen. Also ich weiß nicht, was sie da für eine Politik fahren wollen.
Ja, das wird spannend gerade, ne? Das ist völlig unklar, weil alle probieren so ein bisschen rum, aber auch nicht. Also ich meine, zuletzt habe ich gesehen, Disney hat ja Mulan real verfilmt, hat mich jetzt nicht wahnsinnig interessiert, aber dann haben sie den, konnten sie nicht ins Kino bringen und dann haben sie ihn auf Disney Plus, also auf einer Streaming-Plattform, wo man sowieso schon zahlt, angeboten für, ich glaube, 21 Euro oder so, dass man den dann gucken darf, wo ich dann, also da ist ja gar keine Verhältnismäßigkeit mehr, das ist ja totaler Quatsch, so einen Zauberpreis dann aufzurufen, so, um das irgendwie zu konsolidieren. Naja, aber es wird noch sehr interessant sein, was da noch alles passiert. Ich warte natürlich auch sehnsüchtig auf einen neuen Hobbs & Shaw, der soll ja auch weitergeführt werden.
Also da warte ich auch sehnsüchtig drauf, wobei jetzt ist der Sprecher leider gestorben von Leon Boden, von dem...
Jason Statham.
Ja, da muss man jetzt einen neuen Sprecher finden. Oh ja. Aber gut, es wird funktionieren.
Das ist interessant. Es gibt so ein paar Stimmen in Deutschland, zu der du ja auch zählst, aber auch so zum Beispiel Manfred Lehmann, wenn er Bruce Willis gesprochen hat, das Paradebeispiel ist natürlich auch immer die deutsche Stimme von Robert De Niro, Christian Brückner. Bei De Niro zum Beispiel, und ich bin immer nicht so, ich versuche mich immer so selber darauf zu checken, wie sehr das auch Prägung ist, weil ich natürlich mit Brückners Stimme aufgewachsen bin, aber ich habe das Gefühl, dass die Stimme von Brückner ein bisschen besser ist als die Originalstimme von Robert De Niro.
Ja, und ich glaube auch, bei Schwarzenegger war es auch so, dass eigentlich der Thomas Danneberg eine schönere Stimme hatte. Aber der spricht nicht mehr, der kann nicht mehr, der Thomas.
Der ist krank. Der Sprecher von Tom Hanks ja auch.
Ja, der ist ja dann gestorben, Arne Elsholz. Und jetzt haben sie einen, den Thomas Nero Wolf, der konnte den schon immer ganz gut nachmachen. Das ist der von dem Eddie Murphy ist gestorben vor ein paar Jahren.
Ah, ja.
Der hat aber diese Filme so gemacht, wie wir damals auch wirklich. Das geht ja überhaupt nicht diskriminierend, wie wir die Cosbys gesprochen haben. Das war die Serie, da sagte dann das ZDF in 80ern, ja, also das ist die erste Serie nur mit Schwarzen. Und ihr wisst ja, die haben andere Stimmen, ist ja klar. Und da müsst ihr das ein bisschen anders sprechen. Und dann habe ich den halt so immer gesprochen. Das geht ja gar nicht, der spricht im Original nicht so. Das war total diskriminierend, das so zu machen.
Das ist krass, ne?
Ja, und man muss ja eher heute aufpassen, wenn du jetzt eine Serie nur mit Schwarzen hast oder... dass die Leute nicht sagen, Moment mal, wieso werden jetzt die Schwarzen von Weißen gesprochen? Also ich glaube, Andreas Fröhlich hat ja jetzt gerade das Buch von Obama gesprochen, das Hörbuch, die Biografie. Ich nehme an, die meisten hören sowieso im Original, weil Obama kann man ja wirklich gut verstehen.
Das stimmt.
Aber da gibt's, glaube ich, auch schon wieder im Netz. Also nichts gegen Andreas, die sagen alle, der liest super, die Stimme hören wir total gerne, aber warum...
Das stimmt.
Warum?
Ist ja auch was dran.
Also ist ja ein bisschen, das ist ja auch dran. Ja. Also was haben wir damals so? Und dann starb der von Eddie Murphy und der hatte den auch immer so gejodelt, ja, ganz schlimm. Und der konnte das überhaupt nicht abstellen. Kronberg hieß der, glaube ich. Randolph Kronberg, ja. Und dann, jetzt haben sie einen Sprecher, der macht das nicht. Der klingt aber so ein bisschen so wie Randolph Kronberg, aber der macht das nicht. Und weil Eddie Murphy, den hatte ich dann in so einem ganz ernsthaften Film, wo er noch Suizid machte und sowas. Und der jodelte da überhaupt nicht. Und das ist, der kann anders. Also als Prinz von Samunda, der kann auch anders spielen. Ja, der ist eigentlich ein guter Schauspieler.
Ja, das stimmt. Aber ich finde das so faszinierend. Mir ist es aufgefallen, als ich vor ein paar Tagen noch über die neue Stimme von Homer Simpson gelesen habe, weil sein alter Sprecher auch gestorben ist, dass so eine absurde Situation, dass man dann als Sprecher nicht nur synchronisieren muss, sondern auch noch eine alte Synchronstimme sozusagen gleichzeitig imitieren muss,
ja, ja.
Im weitesten Sinne. Also man muss eine eigene Stimme finden und eine alte gleichzeitig imitieren. Das ist doch irgendwie super weird wahrscheinlich als Arbeit.
Total, ja, klingt ja irgendwie so ein bisschen wie der, damit man da rankommt, ja, das ist merkwürdig.
Seltsam. So, ich habe, gibt noch eine Sache, die ich sehr spannend fand. Deine Schwester hat ja auch gesprochen. Die hat, glaube ich, auch bei 5 Freunden gesprochen und so. Die hat ja auch, habe ich mal gelesen, deine erste Kassette aufgenommen mit Johnny Cash-Liedern. Mhm. Also du kommst quasi von Johnny Cash musikalisch.
Ja, mein Vater hat das gerne gehört und ich habe den dadurch viel gehört und mochte das immer.
Na.
Und dann habe ich mir komischerweise in der Synchronszene, also ich habe früher ehrlich gesagt viel mehr Regie gemacht. Ich habe das jetzt die letzten Jahre durch die Lauscher Lounge reduziert, weil ich selber so viel Veranstaltungen gemacht habe. Aber ich habe mir schon zu irgendeinem Zeitpunkt den Ruf erworben, der macht alle Musikfilme, die auf den Markt kommen. Ja. Ich habe diesen Eminem-Film gemacht, 8 Mile.
Ja.
Ich habe den Johnny Cash-Film gemacht, den Ray Charles-Film, Bohemian Rhapsody.
Ja.
Mich fragen sie immer bei Musikfilmen und ich bin der Einzige, ich habe die ABBA-Filme gemacht. Ja. Der Einzige, der eigentlich gar keine Noten kann.
Ja,
ja, und wenn es dann zu irgendwelchen Gesangsteilen kommt, wo dann irgendwas mal angesungen werden muss, dann brauchte ich immer musikalische Beratung. Also ich konnte das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum die mich genommen haben, aber ich krieg die immer.
Ja.
Und ich fand, dann krieg ich den Johnny Cash-Film, da war ich ja hin und weg und habe mich da auch genau wie bei dem Ray Charles-Film oder auch bei dem Queen-Film, ich leg mich da so ins Zeug, weil ich das, da gehe ich total mit und stehe dann auch auf die ganzen Sachen. Und ich sitze ja auch jetzt noch im Auto, ich habe Wayne's World gesprochen und da kam Bohemian Rhapsody und jetzt durfte ich diesen Film machen mit diesen ganzen Liedern und dann mag man das auch. Und dann hörst du das jetzt irgendwo im Radio und dann gehst du natürlich auch ab, obwohl keine Haare dabei rumschuckeln, ja. Also es ist, ich finde das großartig, dass ich das machen darf. Das ist.
Und mir ist, ich habe aber dann gelesen, das fand ich so eine erstaunliche Parallele. Also wie gesagt, deine Schwester hat gesprochen, du hast schon zum Teil in den gleichen Hörspielen gesprochen. Und bei Andreas ist es ja auch so, dass seine Schwester auch Synchronsprecherin ist und er Sprecher ist. Ich weiß nicht, ob die jemals was zusammen gemacht haben, aber das ist, wieso sind das immer so Familienjobs?
Ja, es ist tatsächlich, also Andreas wurde auch zum Beispiel von meiner Mutter dann zu den 3 Fragezeichen vermittelt.
Ja.
Und sie hatte ihn ja vorher auch schon zu Fernsehproduktionen und so vermittelt. Sie kannte dann auch die Schwester. Also sie hat eine ganze Menge Leute in dieses Geschäft gebracht. Also der Bruder von Christina Plate, der synchronisiert auch noch heute.
Ja.
Sie ist dann irgendwann ja nach Hamburg gegangen. Aber der, bis dahin hatte sie auch bei Cosbys zum Beispiel mit synchronisiert und so.
Klar.
Und es sind immer, ach, und du hast auch noch ein Geschwisterchen, da bring mal mit, sagen die dann beim Film. Ja, und das machen wir beim Synchron ehrlich gesagt auch, wenn wir irgendwo ein begabtes Kind finden und das sagt, ich habe auch noch ein Geschwisterkind, das würde auch gerne mal mitkommen, bringen gleich mit, wollen wir ausprobieren. Ja, das ist immer ein Segen, wenn man dann gleich 2 davon hat. Also, die Geschwister Helm, die eine ist heute bei den linken Fraktionsvorsitzenden in Berlin, die andere ist nach wie vor bei uns im Hörbuchstudio und sprich, die haben beide Schweinchen Babe gesprochen.
Alles klar.
Ja, die Helm-Geschwister und die hat auch eine Synchronvergangenheit und ist, obwohl sie jetzt Politikerin ist und es gibt diese Familien. Und der Vater ist ehrlich gesagt auch Synchronsprecher, Gunnar Helm.
Ah ja. Und du hast ja auch mal, habe ich dann gelesen, du hast die Synchronregie gemacht für Freddy vs. Jason.
Mhm.
Und ein Meisterwerk des modernen Horrorfilms. Und da gibt's die Szene, der Classic in allen Freddy Krüger-Filmen, dass irgendwann die Kinder auftauchen und singen 1, 2, Freddy kommt vorbei. Und da hast du deine Tochter und ihre Freundinnen eingespannt.
Ja, ich habe gesagt, du pass auf, das ist nur ein Film, du war dann 10, 12 oder keine Ahnung, ist nur ein Film, aber soll gruselig sein und dann lachen wir uns tot, wenn es so schön gruselig wird. Und das habe ich ihr dann gesagt und das musst du dann singen, als ob du Kinski spielst. 1, 2, Freddy, komm vorbei. Ja, und das hat die alles mitgemacht, die fand das zum Piepen und die hat dann doch gleich noch 2 Freunde mitgebracht und das ist super.
Ja. Ist sie machen deine Töchter sind jetzt auch alle irgendwie, ich glaube um die 30 beide. Sprechen die auch noch bei dir manchmal ein bisschen irgendwo mit in Projekten oder?
Also die eine Tochter spricht noch manchmal mit, die andere hat eigentlich nie gesprochen. Die andere hat dann Produktionsleitung an der Film- und Fernsehhochschule Babelsberg gelernt. Ist aber jetzt weg vom Film. Das ist ihr dann, die hat dann noch Bibi und Tina 2 gemacht mit Detlef Buck als Produktionskoordinatorin, aber du wirst da als junger Mensch, hast du die meisten Überstunden und 18-Stunden-Tage und den meisten Stress und dieses war dann doch nicht ihr Lebensziel.
Muss man sich nicht antun.
Nee. Und das jetzt dann, nur um dann in der Riege da aufzusteigen, bis man selber dann die Produktionsleitung macht und so, das war ihr. Hat sie gemerkt, das ist dann doch nicht ganz ihr Ziel. Die macht jetzt Nachhaltigkeitsprojekte im Biosphärenreservat Schalsee.
Ah ja, cool.
Ja, die ist jetzt ganz aufs Land gezogen und wohnt in der Pampa.
Schön.
Meine andere Tochter, die spricht noch ab und zu mal mit. Wir hatten auch gerade eine Fortsetzung, das ist die Layla, eine Fortsetzung einer Hörspielserie, die wir 2007, damit haben wir unser Studio eröffnet damals, und nebenbei Liebe. Und da wurden jetzt nochmal 4 Folgen nachaufgenommen für den Argon Verlag und da musste sie auch wieder mitsprechen, weil sie dann auch wieder mit dabei war. Die ist jetzt mittlerweile gelernte Konditorin, ist dann auch Köchin geworden, hat auch bei der IHK die Kochprüfung abgelegt, kann also beides und hat sich jetzt selbstständig gemacht und gibt Käsekurse. Käsekurse.de und da kann man also einen Kurs buchen, musste sie jetzt gerade leider wieder einstellen, ja, ist total interessant und macht totalen Spaß und die bringen einem dann bei, so in Kursen von 6 bis 8 Leuten kann man dann, wird der Käse da angerührt und das dazu getan und dann stockt der langsam und dann kriegt man den mit nach Hause zum Reifen und kriegt Anleitung mit nach Hause, also das ist sehr beliebt, ehrlich gesagt, das macht sie in Kreuzberg in so einem hat sie sich so eine kleine Räumlichkeiten Tiefparterre gemietet und macht da Käsekurse.
Käsekurse, super. Also sehr gut, muss ich mal merken. Wenn dieser Pandemie-Quatsch vorbei ist, dann gehe ich da mal hin.
Ja.
Mach schon meinen eigenen Käse. Hörspielregie ist ja natürlich was ganz anderes als Synchronregie. Viel frei. Du machst ja auch ein bisschen Hörspielregie, hast ja auch Hörspiele gemacht.
Ja, mache ich jetzt auch wieder für die Bürgerschaft, machen wir wieder neue Folgen der Alster-Detektive. Kennst du das?
Also ich habe mal davon gehört, aber ich habe es noch nicht gehört.
Weil das ist ja so auch eine ganz spannende Sache. Die kamen vor 10 Jahren auf uns zu, die Bürgerschaft Hamburg, und sagt, ja, wir drucken jedes Jahr ganz viele Broschüren, um Kindern zu erklären, wie Politik funktioniert.
Ja.
Und die machen, die drehen da draus Filter oder schmeißen es einfach weg und kommt in den Mülleimer. Das ist für die 4. Klassen. Na gut, die drehen noch keine Filter.
Ja,
wir wollen was machen, damit die also ein bisschen Politik erklärt bekommen und wollen den allen 4. Klassen in Hamburg eine Folge der Alster-Detektive schenken.
Ja.
Kriegt jeder eine CD. Und wir haben die ganze Geschichte für die entwickelt, 4 Jugendliche, die spannende Fälle, Umweltkriminalität oder sonst was, und die tauchen dann immer wieder auf bei der Bürgerschaft, bei dem einen Politiker, Herrn Strasser, der von Jens Wawritschek gesprochen wird, und sind bei dem im Büro, um sich helfen zu lassen, und dann sagt er, nee, ich muss jetzt noch hier eine kleine Anfrage bearbeiten. Was ist eine kleine Anfrage? Ja, das ist ein demokratisches Instrument, sagt er, man kann eine große und eine kleine Anfrage als Politiker stellen und dann muss man eine Antwort kriegen von den Senatoren oder von den Büros, und das ist ein ganz übliches Mittel im politischen Geschehen, eine kleine Anfrage, und das, da sind Fraktionsräume und da wird das und das gemacht. Also da wird nur so ganz am Rande unterschwellig immer ein bisschen so politische Systematik vermittelt in diesen Hörspielen.
Ja,
und jetzt machen wir gerade 7. und 8. Folge. hat die Bürgerschaft wieder ein bisschen Geld freigegeben. Die sind total beliebt, sind kann man auch free downloaden. Die haben über 500.000 CDs in Hamburg verteilt.
Ah, cool.
Und kann man bundesweit sich natürlich anhören und ist eigentlich recht erfolgreich dadurch, dass die sagen, wir fördern das und wir im Hörspielstudio dürfen endlich mal für Steuergeld arbeiten. Finde ich auch angenehm.
Holst du wieder rein.
Ja. Genau.
Aber also ich finde es interessant. Ich habe zuletzt auch einen Podcast gemacht, der auch ein Hörspiel war für Spotify. Susi hieß der, wo auch Pastewka mitgesprochen hat und so. Und Martina Hill hat so ein Susi, also so ein Siri-Gerät gesprochen sozusagen.
Ach, super.
Und hat sich das so krass drauf geschafft. Ich fand das so eine interessante Arbeit, im Studio zu sitzen und diese tollen Schauspieler alle zu inszenieren und so, weil man sitzt ja da als Regisseur und man hat ja so im sozusagen vom geistigen Auge, wie es klingen soll und muss die dann so ein bisschen anweisen. Es gibt ja immer diese, ich habe an der Filmhochschule gelernt, das wird Regisseuren quasi als erstes eingebläut, niemals Szenen vorspielen, also immer nur beschreiben, was sie machen sollen, niemals vormachen, weil sonst macht man das als Schauspieler tendenziell einfach nach, sozusagen.
Ja, ja.
Wie ist das, wenn du Hörspielregie machst? Brauchst du da, also ich war überrascht, wie effizient es war, aber es mag natürlich auch daran gelegen haben, dass das einfach alles extrem talentierte Leute waren, die sehr schnell on point sind. Wie ist das bei dir, wenn du Hörspielregie machst? Ist das ein sehr langwieriger Prozess oder hast du auch das Gefühl, dass das immer sehr schnell flutscht und irgendwie sehr eine sehr angenehme Arbeit ist?
Also ich finde es auf jeden Fall eine angenehme Arbeit, weil es eben nicht sowas ist wie beim Synchron, das ist eine andere Arbeit, dass wir da so original wie möglich sein wollen, aber da kann ich ja noch viel mehr Welt entstehen lassen, viel mehr Fantasie da reinbringen in ein Hörspiel. Und ich finde es besonders interessant, weil beim Film müssen wir uns ja immer an das Tempo von dem halten und wie dies da gespielt und geschnitten ist. Also das soll ja dann nur im Kopf stattfinden. Und ich finde es total interessant, Leute denken zu hören. Ja, denken kannst du ja nicht hören, sagst du dann. Aber es kommt ja darauf an, du musst also dem Schauspieler sagen, du musst die Haltung für die Rolle annehmen. Wie willst du die Haltung annehmen? Du bist jetzt hier nicht einfach Thomas Danneberg, der einfach nur ein paar Sätze runterbeten soll, sondern wie ist deine Rolle? Und so wie ich jetzt hier sitze und manchmal rumstottere und kurze Denkpausen habe, finde ich das interessant, wenn jemand eine Rolle entwickelt und mir zeigt, dass die Sätze nicht abgelesen und gelernt sind, sondern dass die jetzt in dem Moment entstehen. Ja. Und dafür brauchen wir Denkpausen, wir brauchen Betroffenheitspausen, wir brauchen Freude, wir brauchen Verschnaufen. Also es muss Zeit in das ganze Ding reinkommen. Und deswegen sage ich mal, je öffentlich-rechtlicher du das machst, umso besser. Wieso öffentlich-rechtlich? Naja, weil da gibt es nun diese ganz großen Kunsthörspiele, wo dann einer beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann sagt, also wir bei 3 Fragezeichen würden sagen, kommt Kollegen, wir gehen die Treppe rauf. Meinst du? Ja! Okay, los. Beim öffentlich-rechtlichen hört sich dann so an. Kommt Kollegen, wir gehen die Treppe rauf.
Meinst du?
Ja, na dann los. Ja, das ist zu bedeutungsschwer manchmal, zu bühnenschwer. Nicht natürlich genug, aber ich will die Pausen trotzdem haben. Also ich will das Denken hören und die Figur da drin.
Ja.
Da ist es tatsächlich, jetzt zur Zeit können wir ja nur mit einer Person aufnehmen. Wir können ja nicht, ich mache nächste Woche 3 Fragezeichen-Aufnahmen, mache ich mit Andreas zusammen bei uns im Hörspielstudio, weil das Studio ist 80 Quadratmeter groß, das ist riesig.
Ja.
Das haben wir neulich auch schon mal gemacht, aber mehr Leute kommen da nicht rein.
Ja.
Da können wir uns dann wenigstens die Stichworte geben zu zweit. Ja, das machen wir. Und sonst müssen wir ja alles einzeln aufnehmen. Es ist schon ganz schön, wenn man mit den ganzen Leuten einer Szene aufnehmen kann, weil die sich dann die Stichworte geben und dann entsteht viel mehr in der Rolle. Ich habe aber auch sowohl beim Synchron als auch beim Hörspiel ist es auch manchmal schöner, jemanden alleine zu haben. Denn wenn ich zum Beispiel einen Film habe und jemand hat total emotionalen Zusammenbruch, weil jemand gestorben ist, weil er verlassen wurde oder sonst was, muss in Tränen ausbrechen, wenn ich beim Synchron dann 2 Leute vor dem Mikrofon habe und der zweite verdattelt seinen Text und hat da endlich die ersten Tränen rausgedrückt, dann muss er die Aufnahme nochmal machen, schon versaut oder beim Hörspiel, ja. Ich kann jemanden weiter in die Emotionen reintreiben, in die Wut und die Trauer,
Die anderen Sachen sind viel einfacher. Aber in die Wut und die echte Trauer kann ich jemanden als Regisseur viel mehr reintreiben, wenn ich ihn alleine da habe. Und dann gebe ich ihm aber meistens, dann gebe ich ihm meistens das Stichwort rein oder auf die Kopfhörer und dann hat er wenigstens ein bisschen Gegenspiel. Wenn man ihm nur die Sätze macht und er springt dann darüber, das wird dann flach.
Naja, das funktioniert. Das habe ich tatsächlich auch gemerkt. Ich habe dann auch immer den Counterpart gegeben, damit die darauf reagieren können.
Und wir fangen ja dann mit irgendeiner der Rollen an bei uns und wir sind jetzt mittlerweile so spezialisiert mit bei uns im Hörspielstudio Kreuzberg, dass wir wenn wir die eine Rolle schon da haben und nehmen dann die Gegenrolle auf, dann haben wir die Sätze schon so vorbereitet, dass wir dem die sofort über die Pro Tools Session da hinschieben können, dann hat er sofort die Antwort von dem richtigen Schauspieler auf dem Ohr und dann geht das richtige Spiel los. Da muss ich nicht als Regisseur ihm das reingeben. Also das die ziehen wir dann dahin, egal wie lange er braucht und das während der Aufnahme, das funktioniert.
Ja, super.
Ja, also wir geben uns da alle Mühe, dass wir das unter den jetzigen Bedingungen auch noch weiter.
Ist denn die Lauscherlounge-Räume und Studioräume und so, ist das immer noch in diesem Loft, in dem vorher, ich glaube, Low Spirit war? Also irgendwo habe ich mal gelesen, es wären die Räume gewesen von Marusha und Westbam.
Ja, das ist das in Charlottenburg. Ah, ja. Das waren die Westbam und Marusha Studios. Ja. Und zwar haben wir in Kreuzberg, wo wir angefangen haben, zwei Studios in der Waldemarstraße, wo früher die Punkkonzerte waren. und das ist unser Hauptsitz eigentlich. Und da posiert auch die meiste Post-Production, da haben wir auch eine Mischung. Ja. Und dann haben wir dann noch weitere Studioräume gesucht und sind dann erstmal in der Kurfürstenstraße in Schöneberg gelandet und hatten dann noch was in der Lietzenburger Straße. Wir hatten also gestückelt irgendwie Studios dazu gemietet von anderen. Und dann sagte unser Vermieter aus Kreuzberg, wir haben in der Franklinstraße in Charlottenburg werden 4 Studios frei. Die waren froh, dass wir die genommen haben. Dann haben wir die anderen Studios aufgegeben. Ja. Die waren auch besser gebaut, Raum in Raum. Hatten auch eine amtliche 80er Jahre oder 90er Jahre Klimaanlage. Das ist da drin. Ja. Und die waren froh, dass sie das nicht, also die müssten sonst die Studios ausbauen auf ihre Kosten der Vermieter. Wollten sie uns natürlich einen Mietvertrag schreiben, wenn wir mal aufhören, müssen wir abbauen. Haben wir gesagt, nee. Weil der Abbau, das ist ja ein finanzieller, das will kein Mensch da die amtlich gebauten Studios ausräumen, bis sie dann wieder Büros da draus machen können. Nö, also wir haben die Studios da bekommen und das ist unser Zweitsitz, dann haben wir noch in Mitte eins betrieben. Wir haben jetzt noch 2 Studios in Köln. An dem wir uns beteiligt haben, zur Hälfte, da haben wir 2 Sprachstudios und eine Fernsehmischung, wo auch wirklich Fernsehmischungen stattfinden mit unserem Kölner Partner. Und wir haben noch einen in Babelsberg, bei Rotor auf dem Filmgelände Babelsberg haben wir uns noch ein kleines Studio gemietet und da machen wir Geräuschaufnahmen und auch Hörspielmischung. Also wir haben echt viel zu tun.
Allerdings.
Das hört man daraus wahrscheinlich. Aber wir haben sehr, sehr gut zu tun und kriegen unsere 30 festen Mitarbeiter, kriegen wir alle gut durch die Pandemie. Wir müssen aber auch alle mitmachen. Ne? Also wir sagen mal, seid bitte vorsichtig, was ihr dann auch in eurer Freizeit macht, wenn einer von euch ankommt. Wir haben jetzt Cluster geschehen. Also wir können dann sofort einen aus dem Homeoffice holen und den im Studio ersetzen für Sprachaufnahmen. Dann muss der halt in Quarantäne gehen. Wir hatten auch schon einen Tonmeister, der war betroffen. Also wir sagen den, passt auf, weil wenn wir hier das Studio zumachen müssen, dann sind wir alle dran, das wollen wir nicht. Also noch müssen wir da schön vorsichtig sein.
Klopf auf Holz. Eine letzte Frage. Jetzt macht ihr seit vielen, vielen Jahren die 3 Fragezeichen zusammen. Seit 40 Jahren oder so spielt ihr zusammen die 3 Fragezeichen. Andreas, Jens und du. Daraus ist natürlich auch eine Freundschaft gewachsen. Was ist jetzt, wenn eines Tages eben ihr keine 3 Fragezeichen mehr produziert? Ist das irgendwie, seid ihr, glaubst du, dass das über so eine Zweckgemeinschaft hinaus besteht, was ihr irgendwie zusammen habt, oder ist das dann, schläft das dann so gemütlich ein?
Nee, das kann gar nicht einschlafen. Na. Also wenn man sich über 40 Jahre begleitet, von dem 13. Lebensjahr an, die ganze Entwicklung zum erwachsenen Menschen gemeinsam sich immer wieder sieht und reflektieren kann an den anderen. Wir sind total unterschiedliche Persönlichkeiten geworden. Ja. Das finden wir auch gut, dass das so ist. Und
Wir würden auch keine WG bilden. Ja. Wir haben schon mal rumgesprochen. Kommt, wir müssen ein Mietshaus kaufen und alle drei da einziehen und so, ja. Nein, das ist natürlich alles Quatsch, aber das ist ein totaler Genuss, zu wissen, mit diesen Menschen bin ich seit 40 Jahren in eigentlich einer Zweckgemeinschaft zusammen, aber wir wissen ja alles voneinander. Und wir haben gesehen, die haben gesehen, wie ich Punk wurde, wie der da rauskam irgendwann. Ich weiß von Jens und Andreas, wir kennen alles voneinander. Und deswegen ist es immer wieder schön, eigentlich sich in den regelmäßigen Abständen alle 2-3 Monate zu sehen. Und deswegen haben wir uns da auch immer so viel zu sagen. Wenn das also mal nicht mehr ist, das kann gar nicht aufhören. Das ist, das hat eine solche tiefe Verbundenheit ausgelöst, die ist unerschütterlich.
Das heißt, ihr trefft euch dann, auch wenn ihr keine Aufnahmen habt, trotzdem weiterhin zum Steak essen.
Ja.
In Hamburg.
Oder Berlin. Jens hat eine Wohnung, die ist auch tatsächlich, Andreas und ich wohnen ja beide in Charlottenburg.
Ja.
Natürlich die Kindheit.
Du bist auch nie aus West-Berlin, bist du eigentlich nie rausgekommen, ne?
Nee, also ganz am Anfang habe ich in Langwitz gewohnt.
Ja.
Und dann zogen wir nach Charlottenburg. Und dann, als ich meine erste eigene Wohnung hatte, war ich in Neukölln. Und dann zog ich nach Moabit und dann wurde wieder was in Charlottenburg frei und jetzt wohne ich in einer anderen Wohnung in Charlottenburg. Aber ja.
Ist halt gewohnt, die Macht der Gewohnheit.
Ja, ist auch nicht schlimm. Also ich bin da gerne. Es ist alles gut.
Ich liebe Charlottenburg auch total.
Und für mich ist es, wenn ich mal ganz ehrlich bin, dadurch, dass sich mein Leben so gewandelt hat und ich eigentlich ja so viele Veranstaltungen mache.
Ja.
Ich bin ja an 120 Tagen im Jahr normalerweise im Hotel, wegen der vielen Veranstaltungen. Das heißt, ich fahre auch viel zu den Veranstaltungen. Natürlich viel mit dem Zug, aber auch ganz viel mit dem Auto. Weil ich das dann irgendwas miteinander verbinde und dann will ich die und die Sachen dabei haben, die schmeiße ich einfach ins Auto. Ich fahre also sehr viele Kilometer, deswegen höre ich da auch gerne Podcasts und Hörspiele im Auto.
Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel hier wohnen würde, bräuchte ich über eine Stunde länger, um erstmal aus der Stadt rauszukommen zur AWOS und sonst was. Ich bin, da bin ich 10 Minuten von entfernt und bin aus der Stadt raus. Also insofern ist die Lage für mich super.
Ja. Na, jetzt wird ja die Tribüne an der AWOS irgendwie renoviert, ne? Da wollen die irgendwie Büros reinbauen oder so.
Braucht doch wirklich kein Mensch mehr. Also das ist ganz merkwürdig.
Ja, finde ich auch.
Also bei der Feinstaubbelastung da jetzt noch irgendwelche Büros wieder hinzustellen.
Ja, ein bisschen seltsam. Aber ich wollte schon immer in diesem Motel da an der AWOS pennen.
Oh ja, das ist ja gruselig.
Dieses in der Mitte, das
ja,
da in der Mitte
steht. Ja, das ist ja gruselig, oder? Das ist, da war ich nur mal in einer Raste drin, das stimmt.
Sehr,
ja, ich bin ja eigentlich kurz davor, ich will ja auch auf Elektro umsteigen jetzt langsam.
Ja, finde ich
gut. Ich habe vor 1,5 Jahren mit Christoph Maria Herbst einen Film gemacht.
Ja.
Und der fährt jetzt schon längere Zeit elektrisch. Und das hat mir dann doch ein bisschen imponiert.
Ja.
Und ich stehe kurz davor.
Ja, aber ich bin auch, also ich habe selber keinen Führerschein, aber ich versuche meine Frau auch öfters dazu zu überreden, dass unser nächstes Auto auf jeden Fall elektrisch wird. Dann irgendwann wird das ja auch gute Reichweiten haben und so. Das kommt schon alles. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, das habe ich vergessen, das ist nämlich eigentlich noch eine schöne Geschichte gewesen, die ich gelesen habe, dass du früher, als du deinen Töchtern noch zum Einschlafen vorgelesen hast, hast du, wenn der Bösewicht kam, deine Stimme immer auf Helmut Kohl verstellt.
Ja. Das habe ich offen gemacht und den Mantel der Gesüste dann darüber gestrichen. Also das musste dann schon sein.
Also die beste Form der subversiven politischen Erziehung, die man machen kann, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Lieber Oliver, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir gewesen bist. Ich fand es ein ganz tolles Gespräch. Ich könnte dich noch 7 Millionen andere Sachen fragen. Das müssen wir auf dem nächsten Mal verschieben.
Ich muss dich noch was fragen.
Ja,
unbedingt. Also erstmal vielen Dank für die Einladung.
Ja,
das hat
gerne.
Mich wirklich sehr gefreut. Und ich habe sofort zugesagt. Ich hatte jetzt in der Zeit ganz viele Sachen und das meiste sage ich ab.
Ja.
Kevin Kühnert war doch hier, habe ich gehört.
Genau.
Hat er gesagt, er klingt wie Justus Jonas? Weil er hat das sogar als Hashtag bei sich. Und ich glaube, Böhmermann hat ihm das eingeredet, du klingst ja wie Justus Jonas. Das stimmt doch gar nicht. Der klingt nicht wie Justus Jonas.
Ja, das müssen wir wirklich mal klarstellen.
Das muss ich doch erstmal klarstellen, ja. Kevin Kühnert. Es klingt nicht wie Justus Jonas. Das kann man ihm auch nicht einreden.
Nee, das tut er wirklich nicht. Also
das Rechthaberische. Kommt ein bisschen rechthaberisch. Ich finde ihn sympathisch.
Er ist so eine Art Justus Jonas der SPD.
Ich finde ihn ja, er ist ja sympathisch. Und ich finde ihn auch, er hat auch manchmal ganz tolle tolle Argumente und manchmal steht er sich selbst im Weg, wenn er dann ein bisschen zu zickig wird. Ja, also ich habe ja Sympathien für den Kevin Kühnert, aber er klingt nicht wie Justus Jonas. Das wollte ich jetzt hier nur nochmal klarstellen. Ja, finde ich
gut. Ist vielleicht auch durch diese Alliteration und der nächste Buchstabe im Alphabet an Justus Jonas, dadurch kam es so zustande. Aber gut, dass du es klargestellt hast. Finde auch, dass das nicht so ähnlich klingt. Wenn irgendwann mal in naher Zukunft, sagen wir, es gibt ja nur noch zwei Möglichkeiten, aber beim 9. oder beim 10. ein kleiner Gangster, der nach einem Satz erschossen wird, in Fast and the Furious besetzt werden muss. Du hast meine Nummer, ich stehe sofort Gewehr bei Fuß.
Das habe ich im Hinterkopf. Also den 9. Teil mache ich jetzt nicht im kommenden Jahr, aber in 2 Jahren der 10. und letzte Teil, den mache ich wieder.
Das La Familia Grande.
Versprochen.
Toretto.
Ja.
Ich habe keine Freunde, ich habe Familie.
Großartig. Vielen, vielen Dank, lieber Oliver, fürs Hiersein. Vielen Dank auch an Wenzel, der heute unser Producer war und hier irgendwie alles. Übrigens hat er auch mitten während der Sendung das Bild ausgetauscht. Wir wollen ja immer, dass die Leute sich hier bei der NBE so wohl wie möglich fühlen.
Ich sehe das schon. Sid Vicious fand ich großartig und hier unten sehe ich Harald Junke im Buch liegen.
Naja, das Jugendbuch habe ich immer da liegen, aber die Bilder sind immer für unsere Gäste und bei dir, weil wir suchen immer so ein bisschen Idole oder Vorbilder unserer Gäste und stellen dahin. Also und Sid Vicious, weil du früher Punk warst, habe ich gedacht, das ist ja Sid Vicious.
Total.
1A.
Super.
Ja, sehr gut. Und vielen Dank natürlich auch an die Zuhörer. Wir kriegen echt viel Feedback auf diesen Podcast. Das freut mich sehr, 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 dass der euch allen so gut gefällt. Gerne, weil für euch machen wir das ja schließlich und wenn ihr nicht wärt, dann gäbe es auch den Podcast nicht. Also danke an alle Zuhörer, danke an alle, die heute hier waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Die Nils Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.